Gott ist ein mächtiger Gott. Die Engländer sagen, oh Gott is an awesome God. Und alles schreit und steht auf, ja! Das stimmt. Gott ist awesome. Gott ist unglaublich. Gott ist ehrfurchtgebietend. Ja, er ist zu fürchten. Mehr als irgendjemand auf dieser Erde. Was können Menschen uns schon tun? Aber dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, oh, der kann vieles tun. Viel mehr, als wir erbitten und erdenken können. Und er hat sich festgelegt, für uns Gutes tun zu wollen. Nicht Strafe, nicht Gericht möchte er bei uns ausgießen, nicht das, was wir eigentlich verdienen, sondern Gnade und Liebe und Überfluss und Versorgung. Wow, ich sagte dir, Gott ist ein mächtiger Gott. Und wir haben am Samstag, jetzt am Samstag, in 3-4 Tagen, hier eine ganz wichtige Veranstaltung. Da ist Sonntag vergessen worden, nochmal darauf hinzuweisen. Es steht zwar im Metropol News und wir haben es auch die letzten 4 Sonntage dann davor angesagt, aber nochmal für euch, am Samstag wird klar für jeden, der das noch nicht wirklich versteht, in welche Richtung gehen wir weiter, was wird geschehen, was passiert. Komme bitte niemand nach dem Samstag und sage, ja, ich wusste ja nicht, was ist das Ziel der Gemeinde und wie ist die Ausrichtung und was wollen wir tun. Am Samstag möchten wir darüber ausführlich reden, Iris und ich, möchten euch mit hineinnehmen in diese Vision, die Gott uns so aufs Herz gebrannt hat. Und ich glaube, dass dieser Samstag für einige hier und auch für andere, die jetzt nicht hier sein können, lebensverändernd sein wird. Weil dort viele, wie sagt man, viele Steine fallen, die vielleicht noch so in dem einen oder anderen Herz festgefropft sind, die werden fallen und ein Fluss wird kommen. Und auf einmal wird klar, was passiert hier eigentlich? Was geht hier eigentlich ab? Warum macht der Teufel uns gerade so viele Schwierigkeiten oder hat gemacht? Was ist passiert? Warum war das alles? Hat das vielleicht doch irgendein Ziel? Ich glaube mit Sicherheit, ja. Und ich möchte euch da so ein bisschen mit meiner Frau hineinnehmen in das Ziel, was Gott hat mit uns, in seinen Traum und in des Teufels größten Albtraum. Halleluja. Die Botschaft heute heißt, warum bin ich da? Und bevor ich jetzt anfange, habe ich einen ganz tollen Vorredner, sehr prominenter Mann. Er predigt in Afrika zu Millionen von Menschen. Und heute predigt er hier vor mir als Einleitung, leider von CD, aber er ist hier, von CD Reinhard Bunke. Ich habe da so eine CD gekauft, jetzt in Toastedt. Ich war am Sonntag mit meiner Mutter ja in Norddeutschland und war in Toastedt im Gottesdienst in Ingolf Elsels Gemeinde. Und dort habe ich diese CD erstanden und ich fand sie so klasse. Und da hören wir uns jetzt so eine kurze Passage von an. Bist du bereit, Martin? Ordentlich Power draufgeben und dann Ton ab.
Was ist der Unterschied zwischen einem einzementierten Pfahl und einem Baum? Der Unterschied ist es: Der Pfahl steht auf dem Boden, aber der Baum lebt vom Boden. Und wir sind nicht Pfähle gepflanzt an den Wasserbächen, sondern wir sind Bäume gepflanzt an den Wasserbächen. Halleluja! Das ist im 1. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 6, heißt es, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Auf eines ziele ich momentan ab, dass hier Johannes sagt, dass der Täufer Johannes ein Zeuge des Lichts war. Und ich habe das nie richtig begriffen. Wieso braucht das Licht einen Zeugen? Wer würde sich am helllichten Tag auf die Straße stellen und sagen, ich bezeuge, dass die Sonne scheint? Das ist doch ganz offensichtlich, dass die Sonne scheint. Und Jesus ist das Licht der Welt. Wieso musste jetzt Johannes kommen und das Licht bezeugen, obwohl Jesus schon in der Nähe war? Okay. Wir brauchen doch nicht eine Kerze anzuzünden, um festzustellen, ob die Sonne scheint. Mit einem Mal ging mir ein Licht auf. Obwohl das Weltall voller Licht ist, können wir es nicht sehen. Wir sehen aber den Mond. Der Mond hat aber keine eigene Lichtquelle, sondern der Mond reflektiert nur das Licht der Sonne. Mit anderen Worten, Licht ist unsichtbar, bis es auf den Mond trifft und der Mond es reflektiert. Das Licht Gottes in dieser Welt ist unsichtbar, es sei denn, hier sind Männer und Frauen, die das Licht Gottes reflektieren. Wir sind Gottes kleine Monde. Wir machen Gottes Licht, Gottes Herrlichkeit sichtbar.
Wir sind Gottes kleine Monde, wo die Dunkelheit besteht. Denn sein helles Licht, das aus uns fällt, strahlt von uns in diese Welt.
Selbstsicherheit. Sie sagen Selbstsicherheit. Was für komische Gedanken. Meine Zeit. Oder würde jemand denken, das sei selbstsicher gemeint, wenn ich sage, dass ab morgen früh die Sonne wieder scheint? Das ist logisch, jedem sonnenklar. Und noch viel mehr ist es wahr, dass das Licht des Evangeliums uns erfüllt. Und wer sich diesem Licht aussetzt, nimmt ständig zu ganz offenbar. Und er blinkt und winkt und bleibt nicht mehr verhüllt.
Wir sind Gottes kleine Monde, für die Dunkelheit bestellt. Denn sein helles Licht, das auf uns fällt, strahlt von uns in
Selbstsicherheit. Was für komische Gedanken, meine Zeit. Oder würde jemand denken, ach, das klingt doch arrogant, wenn ich sage, zu Silvester kommt ein neues Jahr ins Land. Das ist logisch und ist jedem klar. Und genauso ist es wahr, Jesus schafft uns einen neuen Übergang. Wer zu seinem Licht sich wendet, der wird nicht von Schein geblendet, der macht damit den allergrößten Fang.
Wir sind Gottes kleine Monde, für die Dunkelheit bestellt. Denn sein helles Licht, das auf uns fällt, strahlt von uns in diese Welt. Gottes Licht Trabanten sind durch seinen Glanz belohnt. Hast du das erst ganz verstanden, wirst du noch ein schönerer Mond.
Das war klasse. kleine Monde. Das hat Thomas Steinlein zusammengeschnitten. Also die Stimme von dem Sänger war Thomas Steinlein. Also Reinhards Stimme hat man zwischendrin mal gehört. Aber er ist sehr kreativ, der Mann. Ja, ja. Genau. Eine Menge Schneiderarbeit am Computer wahrscheinlich gewesen, das Stück. Wir sollen kleine Monde sein. Kleine Monde. Kleine Lichttrabanten, die die Sonne widerspiegeln, die das Licht widerspiegeln, das wir selbst nicht erzeugen können, aber das auf uns drauf prallt, wenn wir in seiner Nähe sind. Wie hat Reinhard Bunke auch gesagt, Heiligung wird uns nicht Erweckung bringen, weil Heiligung hat schon seinen eigenen Lohn. Da ist was dran, weil die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Das ist der größte Lohn. Wir leben heilig nicht, damit Erweckung ausbricht, sondern damit wir mit Jesus in engem Kontakt sein können. Erweckung geht dann los, wenn wir anfangen, das zu tun, was das Wort sagt. Nicht im Begriff auf heiliges Leben, sondern im Begriff auf Verkündigung des Evangeliums. Dann fängt Erweckung an. Wenn unser Herz Entscheidungen trifft hierzu und wenn wir erkennen, was wir eigentlich mit diesem Auftrag zu tun haben. Ihr kennt das ja, wenn Aufträge ausgesprochen werden, sag mal in einem Betrieb, vielleicht in dem Büro, wo du arbeitest, und dann kommt der Chef rein, du sitzt mit deinen 4, 5 Kollegen und Kolleginnen dort im Raum und er sagte, bitte einen Kaffee kochen, den Herrn Müller anrufen und sagen, die Lieferung kommt morgen und den Kollegen XY anrufen, der soll morgen die Schicht von Dings übernehmen. Dann geht er wieder aus dem Raum raus. Ihr 5 guckt euch an, sagt, arbeitet weiter, weil ihr habt ja alle viel zu tun. Eine Stunde später kommt der Chef wieder rein und sagt, wo ist mein Kaffee? Wer hat angerufen den? Wer hat das und das geklärt?
Wir dachten, das macht der. Oder
weil es war niemand angesprochen, stimmt's? Kennt ihr diese Situation? Das ist ein Zeichen für schlechte Führungsqualität, wenn das geschieht. Und doch passiert das erstaunlich oft. Also ich habe es viel in Unternehmen gesehen, von allen Führungsebenen, von ganz oben bis ganz unten, dass diese Art der Führung immer noch doch weit verbreitet ist. Und ja, darum natürlich auch nicht immer das passiert, was man eigentlich will als Chef. Dann ist der Chef sauer auf alle Untergebenen. Die Untergebenen sind sauer auf den Chef, weil eigentlich keiner so recht wusste, wer was zu tun hatte. Es gab keine Tätigkeitsbeschreibung, keine Klarheit in den Aufgaben und so weiter. Und darum bin ich so dankbar, dass Gott uns dieses Dilemma erspart hat. Ich bin so dankbar, dass da nicht drin steht, die Pastoren der Gemeinden sollen das Evangelium verkündigen und Menschen zu Jüngern machen, die Kranken heilen und. Ist das nicht klasse, dass das nicht so da drin steht?
Oh, ich wollte, es steht so drin.
Nein, es steht so nicht drin. Ich versichere euch, da gibt es wirklich kein Zeugnis für, dass das die Aufgabe einer einzelnen Person in einer Gemeinde sein soll. Oder einer Theologie studierten Schicht oder sonst was. Sondern es gibt eine Aufgabenbeschreibung. Darüber steht nicht Pastor, nicht Bischof, nicht Pastoralassistent, nicht Sekretärin des Pastors, nicht Pastorenfrau, nicht Ältester. Sondern da steht drüber Christ. Christ. Ihr seid so ruhig. Paulus hat das ähnlich verstanden und hat auch ähnlich gelehrt. Einer der schönsten oder vielleicht, nein, bestimmt, der schönste Lehrbrief, die schönste Lehrschriftstelle in der ganzen Bibel ist der Römerbrief. Es gibt keine Schriftstelle, die so ausdrücklich und explizit auf Lehre hingeschrieben wurde wie der Römerbrief. Der ist nicht geschrieben worden, um falsche Theologie zurechtzuweisen oder um sündhaftes Verhalten zu kritisieren, wie ja Paulus eigentlich alle anderen Briefe geschrieben hat. Oder um junge Pastoren zu ermutigen. Sondern das hier ist ein Brief, der wurde an eine Gemeinde geschrieben, die hat er noch nie gesehen. Vermutlich gegründet von Christen aus Jerusalem, aus der Urgemeinde, die durch die Christenverfolgung dann sich zerstreute und die nach Rom gekommen sind und dort Gemeinde gebaut haben. Es waren Leute, die schon lange dort waren, die keinen Kontakt jemals zu Paulus hatten, außer eben über diese schriftlichen Kontakt. Paulus plante, dorthin zu kommen, um sie zu lehren, um ihnen eine Gnadengabe zu erweisen, um aber auch von ihnen Ermutigung zu erfahren und um eine Station zu haben auf seinem Weg nach Spanien, wo er doch gerne hin wollte, das Evangelium zu verkündigen. Und diesen Leuten schreibt er unsagbar wichtige Sachen, die für alle Gemeinden aller Zeiten relevant sind und waren und bleiben. Und für uns auch ganz, ganz sicher. Und ich habe jetzt nur mal so 2 Verse 3 Verse. 14, 15, 16, 17, 4 Verse. Herausgenommen. Römer 1, 14 bis 17. Wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, schämt euch bitte und sorgt dafür, dass es nicht mehr geschieht. Weil wir sollten unser Schwert dabei haben, wenn es darum geht, wichtige Wahrheiten für unser Leben zu bekommen. Das ist so, wisst ihr, wenn ihr irgendwo hingeht und ihr seid eingeladen, ein Erbe entgegenzunehmen und ihr vergesst eure Brieftasche. Ihr wisst, das Erbe wird bar ausgezahlt. Und ihr kommt in kurzen Shorts und T-Shirt begleitet, ohne Tasche, ohne irgendwas und bekommt dann so ein Bündel Geld in die Hand gedrückt. Ihr wusstet das vorher, aber ihr sagt, ich halte es halt in der Hand oder so. Vielleicht verliere ich es oder auch nicht. Und wenn wir in Gottesdienst kommen oder in den Hauskreis oder in eine Hauszelle, dann ist das so ein Ort, wo wir eigentlich was ausgeteilt bekommen. Und das ist gut, wenn wir die Bibel dabei haben, weil da können wir uns das dann markieren. Ich schreibe auch oft Dinge auf. Also ich war jetzt bei Ingolf, Mama saß dann neben mir, ich habe dann 7 oder 8 Seiten mitgeschrieben einfach von der Predigt. Weil das geht dann rein, das behalte ich mir dann auch. Das kann ich nacharbeiten, das kann ich dann in meine Hauszelle wiederbringen oder woanders, ja, dieses Thema, wenn es mich dann angesprochen hat und Gott dadurch auch zu anderen sprechen will. Also Römer 1, 14 bis 17. Paulus schreibt, ich bin ein Schuldner. Ich bin etwas schuldig. Sowohl den Griechen als auch den Barbaren. Das sind wir. Sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Also die Barbaren sind wirklich wir, weil das waren damals die germanischen Völker und das waren ganz klar die Barbaren. Die Griechen waren die Zivilisierten, nicht Juden und alle anderen waren Barbaren. Das waren die Germanen, das waren die Gallier, die heutigen Franzosen, das waren die Hunnen und andere, ja, das waren die Barbaren. Okay, also wir sind Barbaren gewesen damals, aber wir sind ja noch nicht so alt, ne? Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus hat verstanden, ich meine, wir wissen ja, Paulus, Saulus, das waren ja zwei verschiedene Namen, die eigentlich dasselbe bedeuten, aber Saulus war sein hebräischer Name und Paulus sein griechischer Name. Und Gott sagt, heute bist du nicht mehr der Hebräer, der noch unter Juden alleine arbeitet. Das hat Gott ihm ja recht früh gezeigt durch die Namensänderung. Er sagt, du bist berufen, zu den Heiden zu gehen. Deswegen nimmst du jetzt den griechischen Namen an. Das ist ein Name, der wird da akzeptiert. Der klingt nicht so fromm, würden wir heute sagen, oder jüdisch, sondern den hören Sie zu. Dann auch römischer Bürger dabei. Das ist eine gute Mischung, um die Heiden zu erreichen. Ist es nicht gut, dass wir auch Leute sind, die sozusagen von den Barbaren sind, die also Deutsche sind oder Franzosen oder Italiener oder haben wir noch eine Volksgruppe hier? Jetzt gerade heute? Weiß nicht. Wir sind von jenen Völkern, die wir ja auch erreichen sollen. Das ist das Erbe. Das war bei Paulus auch so. Er war zwar unterrichtet in all den Lehren von Gamaliel und so weiter, aber er war trotzdem ein römischer Staatsbürger. Und zwar von Geburt an, obwohl sein Vater schon Pharisäer war, hat er ein anderes Erbe mitbekommen, auf das Gott jetzt zurückgriff und sagt, du Freundchen, du gehst zurück zu den Heiden, du gehst zu denen, wo du ursprünglich herkommst, nicht wo du dir ausgesucht hast zu sein. Manchmal suchen wir uns ja auch aus, wo wir lieber sind, oder? Danke für eure Bestätigung. Also mir ging das schon so, dass ich mir durchaus Dinge manchmal aussuche, dass ich lieber mit diesen Leuten gerade meinen Geburtstag feiere oder mit denen zusammen essen gehe oder mit denen zusammen sein will. Und das ist nicht immer Gottes Wahl. Wir haben ja unsere eigene Wahl auch zu treffen. Aber es ist nicht immer Gottes Wahl. Manchmal merke ich, wie Gott sagt, hey, warum hast du jetzt das nicht und das nicht getan? Okay, Herr, vergib mir. Ich will besser hinhören. Wir sind Schuldner. Schuldner. Wir hassen dieses Wort. Niemand mag gerne Schuldner sein. Erst recht nicht, wenn er deutsch ist. Wir möchten niemandem etwas schuldig sein. Wir möchten aus eigener Kraft unser Haus bauen. Wir möchten aus eigener Kraft unsere Kinder erziehen. Wir möchten nicht abhängig sein von irgendjemand. Erst recht nicht von jemandem, der sogar Autorität hat. Altes Thema. Neuer Inhalt. Neues Thema. Alter Inhalt. Und doch sagt Paulus, ich bin ein Schuldner des Evangeliums. Er sagt, ich bin schuldig, etwas weiterzugeben, was ich selbst geschenkt bekommen habe. Gott hat mich vor den Mauern von Damaskus buchstäblich niedergeworfen. Ich habe sein Licht gesehen und alle haben die Stimme gehört, die zu mir gesprochen hat. Dieser Gott hat mich gerettet. Mich, der ich dachte, ich würde die Welt retten, wenn ich die Christen gefangen nehme, steinigen lasse, ins Gefängnis werfe. Er hat mich gerettet. Er hat mir vergeben, all die Schuld, die Steinigung des Stephanus, wo die Kleider bewacht hat, wo sein Okay gegeben hat. Er wusste, ich bin meinem Gott was schuldig und ich werde diese Schuld abtragen bis zum letzten Atemzug meines Lebens. Das war ihm bewusst. Ich glaube, uns ist es nicht mehr so oft bewusst. In meinem eigenen Leben war ich mir viele Jahre dessen nicht mehr wirklich bewusst. Ich habe immer noch die Dinge getan, die man als Christ tut, aber es war nicht mehr ein Bewusstsein, dass ich meinem Gott etwas schulde. Und nicht nur meinem Gott, sondern dieser Welt. Und nicht nur dieser Welt, sondern dieser Generation, die jetzt lebt, die heute lebt. Nicht die, die gestorben sind. Und vielleicht auch nicht unbedingt die, die noch kommt. Aber die, die jetzt lebt. Die, die hier sitzt, die hier vertreten ist durch jeden von uns. Ich bin rausgeholt worden aus Schuld und aus garantiertem Tod. Garantiert verdient und er wäre gekommen. Und nichts auf der Welt hätte ihn aufhalten können. Nichts hätte mich retten können. Kein gutes Werk, kein irgendetwas, außer dem Blut Jesu Christi, was geflossen ist am Kreuz für mich. Nebenan läuft gerade der Krieg der Sterne, vielleicht auch gerade der Krieg der Welten. Es ist gar nicht so wichtig, aber es ist Krieg. Die Welt weiß, dass Krieg ist, das Donnern bestätigt es. Es ist Krieg in dieser Welt, nicht nur auf den Leinwänden der Lichttheater. Es ist Krieg in dieser Welt. Und wir Christen scheinen manchmal die Letzten zu sein, die das mitbekommen. Die Gefahr ist, dass wir in unseren schönen, wunderschönen Gottesdienstzentren sitzen und die Predigt genießen, die Weisheit und Wahrheit genießen, aufsaugen und fett werden. Geistig fett werden. Was passiert, wenn du immer nur die guten Sachen isst, selbst wenn es gesunde Sachen sind, dann nimmst du zu, wenn du nicht irgendwo eine Bewegung in deinem Leben zulässt. Oder? Selbst Vollkornbrot, wenn du jeden Tag 2, 3 Vollkornbrote zu dir nimmst, aber nicht Bewegung hast, nicht irgendwo dich bewegst oder ein bisschen Sport machst oder was weiß ich, arbeitsmäßig dich bewegen musst, dann fängt das an, so ab 30, anzusetzen. Und das wird manchmal schneller mehr, als man sich das mit 20 noch vorgestellt hat. Und geistig geht es so ähnlich. Früher dachte ich, die reifen Christen, die 10 Jahre gläubig sind oder sogar 20. Oder ich habe einen kennengelernt, der war 50 Jahre gläubig. Da dachte ich, das sind die Helden. Und ich habe herausgefunden, dass das nicht automatisch so ist. Weil ich habe eines Tages in den Spiegel geschaut. Und dann sah ich einen 16 Jahre alten Helden. 16 Jahre Christ war ich zu dem Zeitpunkt. Und ich musste feststellen, er war gar nicht so heldenhaft. Er lebte gar nicht so siegreich. Er verkündigte gar nicht das Evangelium so kompromisslos immer und überall, wo er konnte. Er war bequem. Er hatte zugelegt. Geistlich. Also ich rede jetzt mal von mir, nicht, dass sich jetzt jemand ärgert und ich nachher böse E-Mails bekomme. Jeder muss natürlich selbst überprüfen, hat das irgendwas vielleicht auch mit mir zu tun. Weil dann könnte es sein, dass die Aussage Paulus für mich Relevanz hat, dass ich auch ein Schuldner des Evangeliums bin, dass ich also der guten Botschaft etwas schuldig bin. Und wenn du das herausfindest, garantiere ich dir eins. Der Nachsatz zu dieser Botschaft ist, bis an dein Lebensende. Das ist das Problem. In 5 Jahren ist es nicht abbezahlt. Und nicht mal wie ein Haus in 25 Jahren. Es ist immer noch Restschuld da. Und wir zahlen die auch nie fertig. Das ist die große Gnade. Wir zahlen vielleicht die Zinsen für diese Schuld. Und wahrscheinlich nicht mal die. Dann irgendwann werden wir abberufen mit 90 oder 100 oder 120 im Himmel. Und dann steht das Konto immer noch. Ihr habt nichts zurückgezahlt, sagt er, ihr habt nur ein paar Zinsen gezahlt. Der Rest habe ich für euch übernommen, entspannt dich. Es geht nicht wirklich darum, jetzt uns in furchtbaren Druck bringen zu lassen oder zu bringen, sagen, oh, ich muss ja, ist ja furchtbar, ich muss ja jetzt so viel leisten, als Christ, das ist so anstrengend, wäre ich doch nicht Christ geblieben. Das ist das andere Extrem, ja? Wisst ihr, was ich meine? Wer jetzt so leistungsorientiert denkt und fühlt und so seine Persönlichkeit hat, der kann ganz schnell dann in diese andere Art von Druck hineinkommen. Oh, ich muss noch mehr machen, noch mehr, noch mehr. Das ist nicht, was ich sagen will. Das ist überhaupt nicht, was ich sagen will. Ich glaube sogar, dass die echten geistigen Helden auch die entspanntesten sind. Weil die haben echt gelernt, wie relaxed Christsein sein kann, weil die Werke, die ich tun soll, sind schon vorbereitet. Die muss ich mir nicht aus den Rippen schneiden. Die muss ich nicht alle erfinden. Und vor allem, ich muss sie nicht aus meiner eigenen Kraft und Möglichkeit finanzieren. Das ist ganz wichtig. Wo ich merke, oh, ich mache ganz viel für den Herrn und boah, ich bin abends fix und fertig und das kann schon mal passieren. Aber weißt du, wenn das dein Lebensstil geworden ist, dann frag mal, in welcher Kraft du das machst. Vielleicht würde Gott dir sagen, weißt du, Junge, das, was du da gemacht hast, das ist eh für die Katz. Davon kommt überhaupt nichts da oben bei mir an. Das verraucht alles, bevor es da ist. Es durchdringt nicht die Stratosphäre zu mir hin. Weil da dürfen nur die Dinge durch, die aus meiner Kraft geschehen. Die vorbereiteten Werke sind von mir aus. Die kosten auch Schweiß, die kosten auch Blut, die kosten manchmal auch ein Leben. Das will ich nicht verharmlosen. Der Preis, den wir manchmal zu zahlen haben, ist auch hoch. Und dennoch ist es nicht unsere Kraft und es ist nicht unsere Idee und unsere Möglichkeit. Obgleich Gott die Dinge benutzen kann, sogar wenn wir völlig daneben liegen, kann er damit etwas Gutes tun. Das haben wir alle schon erlebt, dass wir Dinge aus eigener Kraft fabriziert haben. Hinterher sagt dann irgendein böser Prediger, siehst du, keine Frucht ist dabei rausgekommen. Und du sagst, nee, das stimmt so nicht, es ist Frucht dabei rausgekommen. Zwar nicht so viel, wie ich gehofft habe, aber was weiß ich, es ist jemand errettet worden oder sonst was. Das passiert auch, wenn du aus eigener Kraft handelst. In einem gewissen Ausmaß ist es möglich. Aber wir wollen doch nicht dieses bisschen Addition, oder? Ach, da kommt mal wieder jemand zum Glauben, weil ich habe jetzt 10 Jahre meinen Hauskreis treu durchgehalten und irgendwie fand dann doch dieser Milchmann zu mir oder so. Wir wollen doch das sehen, was Gott verheißen hat. Als Petrus seine erste Predigt hielt, hat er Addition gesehen? Was hat er gesehen? Multiplikation. Absolut. Er hat Multiplikation gesehen. Wenn ich eine Predigt halte als Nicht-Theologe, nicht vorbereitet, nicht wirklich, ey, ich bin ein Loser gewesen, ehrlich, vorher. Und Petrus auch. Petrus hat seinen Herrn verraten, in dem Moment, wo es am wichtigsten gewesen wäre, dazuzustehen. Und dieser Mann, wenige Wochen später, steht auf, hält die erste Predigt seines Lebens und 3000 Leute bekehren sich. Wahrscheinlich bekehren sich noch mehr, aber 3000 lassen sich taufen und kommen in die verbindliche Mitgliedschaft in die Gemeinde hinein. 3000. Und es geht weiter. Nachher haben wir täglich kommen Leute hinzu. Pastoren bekehren sich. Die Priester der damaligen Zeit, da kommen Leute. Synagogenvorsteher bekehren sich. Also auch das höhere Volk, die religiösen Leute, finden zu Jesus. Das war auch jemand, der genau wusste, Petrus wusste, ich bin ein Schuldner des Evangeliums. Und auch sein Lebenszeugnis, beide, Paulus und Petrus, sind zum Schluss für ihren Herrn gestorben. Paulus wurde etwa 64 nach Christi unter Caligula hingerichtet in Rom. In den letzten 3 Jahren von Caligulas Amtsperiode. 3 Jahre später wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber dieser Mann hatte keine Freude an den Christen. Petrus wurde umgekehrt ans Kreuz geschlagen, weil er darauf bestand, nicht würdig zu sein, so zu sterben wie sein Herr, sondern er wollte dann wenigstens andersrum gekreuzigt werden, wenn schon Kreuzigung. Das ist etwas an Qualität, ihr Lieben, was man anstreben darf. Nicht die Kreuzigung, sondern dieses Verstanden haben, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Christus. Christus lebt in mir und durch mich. Weil unser Gott ist, er ist nicht nur der, der sagt, du bist Schuldner des Evangeliums. Das wissen wir eigentlich. Sobald wir geistig ein bisschen die Augen und die Ohren aufmachen, wissen wir das zutiefst. Wenn ich das jetzt hier sage, wird wahrscheinlich keiner innerlich aufstehen und sagen, niemals. Sondern er hat eigentlich recht. Ja, aber ich weiß nicht wie und sowas vielleicht. Aber wir wissen, es ist wahr. Wir sind Schuldner des Evangeliums und wir fühlen uns nicht wirklich gut dabei, in Gottesdiensten zu sein, happy, clappy, klatschen, freuen, fröhlich sein und dann genau zu wissen, die Woche wird wie die letzte. Ich werde niemandem von Jesus erzählen. Ich werde das eher für mich behalten. Ich liebe ja meinen Herrn, aber für mich allein. Und wir wissen, dass es zutiefst falsch ist. Lass uns doch noch mal eine andere Schriftstelle hier zu sehen. Aus dem 1. Chronik 14. Auch hier 14, diesmal 10 bis 12. David war gerade König geworden. Also er wurde schon gesagt, vorher hat er aber jetzt seine erste Königsherrschaft angetreten, zumindest in den 10 Städten, also in dem späteren Israel, in den 10 Stämmen. Und direkt nach seiner Krönung dort über dieses Teilreich griffen die Philister an. Philister waren seine Erzfeinde. Wenn irgendjemand David hasste, dann waren es eigentlich die Philister. Er, der Knabe damals, noch ein paar Jahre früher, er hat Goliath getötet. Er hat damit vielleicht die größte Niederlage des philisterischen Reiches bis dahin angeführt. Und jetzt war dieser Knabe auf einmal noch König, von dem jeder wusste, dass er die Philister nicht mochte. Und dass er vor allem eine Stärke ausstrahlte, genau gegen dieses Volk, was eben die Streifscharen, die ständig Israel terrorisierten, jetzt wirklich in Bedrang brachte. Also die Philister gingen hin, sammelten ihr ganzes Heer gewaltig, vielfach mehr als Israel, zogen Israel entgegen. Und da befragte David Gott und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Er hat es nicht vergessen, wie es geht. Er hat dasselbe gemacht, was er offensichtlich auch vor Goliath, vor dem Kampf mit Goliath gemacht hat. Er hat Gott gefragt. Er ist nicht einfach mal drauf losgestürmt, sondern er wollte vorher wissen, ist das okay, Herr? Bist du mit mir? Ist das in deinem Plan? Und willst du sie in meine Hand geben? Eine wichtige, wichtige Frage. Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deiner Hand geben. Und als sie nach Baal Parasim hinaufgezogen waren, schlug sie David dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand meine Feinde zerrissen, wie das Wasser einen Damm zerreißt. Daher nannte man jenen Ort Baal Parasim, das bedeutet so viel wie der Gott des Durchbruchs. Damm zerreißt, der Durchbruch. Und sie ließen ihre Götter dort zurück und David befahl sie mit Feuer zu verbrennen. David hat Gott erlebt als jemanden, den auch Petrus erlebt hat und den auch Paulus erlebt hat und den Jakobus und Johannes erlebt haben und viele andere und auch viele von uns hier. Er hat erlebt, dass dieser Gott nicht einfach nur Sieg schenkt, sondern er beschrieb, wir sind in diese Menge der Philister hinein und haben sie zerrissen, dieses Heer, wie Wasser, was einen Damm durchstößt. Dieses mächtige Bild. Euch das vorstellen, so ein riesiger Staudamm und oh, da kommen die ersten Löcher und es bröckelt und auf einmal bricht dieser Damm durch und diese Millionen von Liter ergießen sich ins Land. Die brechen alles kaputt. Von dem Damm bleibt nichts mehr übrig. So beschreibt David den Sieg, den er hier hatte über die Philister. Er wusste, wer sein Gott war. Er hat ihn erlebt als der. Wir leben manchmal auch in so einem Bereich, wo wir so dieses Heer vor uns sehen. Das Heer der Schulden zum Beispiel. Ach, noch 25 Jahre, bis das Haus bezahlt ist und ich weiß heute schon nicht, wie ich die Rate für nächsten Monat bezahle. Ach, meine Ehe geht so schlecht, nichts funktioniert mehr. Wir verstehen uns nicht mehr, wir sind nur noch wegen den Kindern zusammen. Ein Damm. Beziehungskonflikte jeder Art. Ich komme morgens auf die Arbeit und komme schon mit Bauchweh auf die Arbeit und ich weiß, mich mag niemand, ich mag die Leute da auch nicht, keiner versteht mich, alle sind gegen mich. Und boah, ein Damm steht da. Ich könnte jetzt weitermachen, es gibt viele dieser Dämme in unserem Leben, ganz viele. Viele Wunden der Vergangenheit, die sich aufgetürmt haben, wie ein großer Damm. Und dann hören wir, dass David Gott kennengelernt hat, nicht nur als Jahwe Jireh, der Versorger, als Jahwe Rapha, der Arzt, sondern auch als diesen Gott, der den Durchbruch schenkt. Durchbruch. Er hat erlebt, wie Gott den Durchbruch geschenkt hat für die Armee Israels und das Land befreite von der Vorherrschaft der Philister. Er ist heute eben noch derselbe wie damals. Wir machen manchmal einen ungesunden Schnitt zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Diesen Schnitt gibt es nicht. Diesen Schnitt gibt es nicht, wenn es darum geht, die Konsequenz des Glaubens nachzuvollziehen. Wenn es darum geht, biblische Grundsätze und Maßstäbe festzustellen, kennenzulernen. Ausrichtungen zu finden. Die verändern sich nicht. Lies genau, du wirst es sehen. Es bleibt bestehen. Ja, der neue Bund hat einiges hinzugegeben, hinzugeschenkt. Aber der alte Bund ist nicht aufgehoben worden, sagt Jesus. Ich bin gekommen, ihn zu erfüllen. Mit anderen Worten, ich bestätige die Dinge, die dort beschlossen wurden. Ich bestätige diese Dinge und ich führe einige sogar noch darüber hinaus. Das hat er getan. Gott sei Dank. Aber auch die Bestätigung, die vergessen wir manchmal so ein bisschen. Wir denken manchmal, ja gut, alter Bund. Ich muss es zwar auch mal lesen, aber irgendwo das Neue Testament ist viel prickelnder. Da geht es um Jesus und um die Urgemeinde. Da fühle ich mich eher, da kann ich mich eher sehen. So ging es mir jahrelang. Jahrelang. Ich habe es nicht verstanden. Erst, weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre vielleicht, dass ich wirklich hineingenommen wurde in dieses Alte Testament. Und ich habe gemerkt, ich entziehe inzwischen aus dem Alten mindestens so viel wie aus dem Neuen. Und das ist nicht aus dem Zusammenhang gerissenes Zeug, sondern das ist Dinge, was ich in Verbindung sehen kann mit dem Neuen Testament, was einfach funktioniert, was im Kontext stehen bleibt, was ich nicht austauschen, auswechseln muss. Ja, es gibt auch Dinge, die haben sich verändert. Aber das meiste, kann ich sagen, ist gleich geblieben. Die Grundsätze stehen. Wir kämpfen heute nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Das hat sich verändert. Gott sei Dank. Sonst müssten wir nicht nur mit einer Bibel hier sitzen, sondern auch mit einer Maschinenpistole oder so. Stell dir mal vor, ja, wir müssten so wie David damals, ja, wie Israel heute noch lebt, wenn du mal in Israel warst. Da laufen die jungen Mädels mit 18, bildhübsche, schwarzhaarige Frauen, laufen mit ihrer Uzi abends in den Tanzclub. Ich war da, ich habe es gesehen. Wo du dein Handtäschchen hast, junge Frau, haben die ihre Uzi umhängen. Und die sind geladen. Ja, ist so, weil die wissen nicht, wann es losgeht. Die sind ein paar Mal überrascht worden. 6 Tage Krieg, Yom Kippur-Krieg. Das war nie abzusehen, wenn an einem Feiertag auf einmal keiner hat mehr Waffen und dann geht dann Syrien gegen dich los, Ägypten schließt sich an und so weiter. Und die wissen, was Sache ist. Wir leben eigentlich in derselben Situation. Nur nicht mehr gegen Fleisch und Blut. Nicht mehr wie David gegen die Philister. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewaltige. Oh, muss ich jetzt den ganzen Tag über Geister austreiben? Ganz ehrlich. Ich glaube daran, dass wir Geister austreiben können und sollen. Aber ich glaube, dass der geistige Kampf zu 99,9% daraus besteht, dass ich das Richtige tue. Dass ich einfach das Richtige tue, im Gehorsam. Eine Grundhaltung eines Christenlebens ist Gehorsam, und zwar absoluter Gehorsam. Ich sagte, ich bin Gott so treu wie mein Hund mir. Und wenn ich sage, ich bin Gott so treu, oder ich will sagen, ich möchte es sein, vielleicht schaffe ich es nicht immer, aber das ist mein Ziel. Ich möchte Gott so treu sein wie mein Hund mir. Und das heißt auch Leuten, die Gott mir schickt, die mir eine Weisung geben, denen will ich genauso drauf hören, wie wenn Gott mir das sagt. Versteht ihr? Das ist eine Grundhaltung. Da kann ich keinen zu zwingen. Oh, ist ja Autorität, ist ja Manipulation. Blödsinn. Ich sage, ich will meinem Gott so treu sein wie mein Hund mir. Wenn du einen Hund hast, weißt du, das ist das treueste Geschöpf dieser Erde. Das ist so. Ein Hund ist immer da, ein Hund freut sich immer, wenn du kommst. Ein Hund tut, wenn du ein bisschen erzogen hast, das, was du sagst. Das ist jetzt die Frage, ja, wie erziehe ich meinen Hund? Aber das ist nicht Thema heute Abend. Thema ist, dass wir über Treue was zu sagen haben. Am Sonntag werde ich einiges darüber noch ausbreiten, über Treue hier im Gottesdienst. Wir haben einen Gott des Durchbruchs und ich habe 3 Punkte mir aufgeschrieben, die ich hier in Kürze zusammenfassen möchte. 1. Punkt, wir haben eine Aufgabe zu tun. Wenn wir jetzt hier jemanden hätten, einen Zeitreisenden, gekommen exakt vor 1970 Jahren aus Jerusalem, unmittelbar vor der Christenverfolgung oder vielleicht sogar schon am Anfang derselben. Und dieser Christ würde hier hineinkommen und würde uns sehen. Er würde fragen, was seid ihr denn für welche? Aber wir sind Christen. Was? Ja, ja. Wo sind die euch schlagen? Wo sind die euch verfolgen? Ihr seht gut aus. Oh, ihr habt eigene Autos und eigene. Oh, euch geht's gut. Das kann ich. Hier ist was nicht richtig. Warum sitzt ihr hier? Da draußen gehen Leute verloren. Die würden nicht zurechtkommen mit uns hier. Die würden sagen, hier, ich will zurück. Ich will zurück. Schnell wieder rein in die Zeitmaschine. Zurück in meine Zeit. Da ist Christsein normal. Hier ist irgendwas passiert. Das stimmt nicht mehr. Das geht nicht mehr rund. Die wussten genau, warum die da sind. Glaubt ihr das? Ich habe mir mal eben noch was gebastelt, so ganz schnell. keine Zeitmaschine rein. Nein, wirklich keine Zeitmaschine. Also ich möchte ja gerne hier bleiben. Ich möchte ja gerne in der Zeit was verändern. Aber es ist ein Schild, das drauf steht, warum bin ich hier? Und ich glaube, dass wir dieses Schild alle tragen sollten. Also in unserem Herzen, vor unseren Gedanken, vielleicht sogar auf unserem Badezimmerspiegel morgens, so den ersten Blick, reinzugucken und zu gucken, wow, warum bin ich hier? Warum lebe ich an dem 13.07.? Warum bin ich heute aufgestanden? Warum habe ich Luft zum Atmen? Warum hat Gott meinen Körper in Gesundheit erhalten? Warum bin ich hier? Ach ja, um in die Zelle zu gehen morgen Abend, um Gottesdienst zu feiern, um den neuen Film zu sehen im Kino, um mit meinen Freunden mal richtig schön grillen zu gehen, um mir einen neuen Wagen zu kaufen, wisst ihr, so viele Dinge, die uns vielleicht einfallen. Warum bin ich hier? Um was? Um Mond zu sein. Ja? Um ein Mond zu sein. Erst ein kleiner und dann einer, der immer mehr merkt, warum er hier ist und der immer mehr realisiert und der wächst und der ein schönerer Mond wird, der mehr reflektiert von der Liebe Gottes, der mehr weitergibt davon, der es einfach tut, nicht weil der Pastor es ihm immer sagt. Ich hoffe, das ist nicht wirklich der Grund. Es hält zumindest nicht lang. Weißt du, solange du etwas tust, aus der Motivation heraus, die dir ein anderer Mensch gibt, wirst du es nur so lange tun, wie er diese Motivation gibt. Wenn du es heute tust, weil ich das sage, das mag ein guter Ansatzpunkt sein, aber wenn es dabei bleibt und das die einzige Motivation bleibt, dann werde ich dir morgen was anderes sagen, du wirst was anderes tun, stimmt's? Unsere Motivation muss sein, Herr, ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte das tun, was du willst, das, was auf deinem Herzen ist. Ich möchte mich um dein Herz kümmern. Ich möchte, dass es dir gut geht, Herr. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst, dass ich etwas tue, was dir Freude macht. Das möchte ich tun, weil du hast mich gerettet, du hast mir mein Leben gerettet. Du hast mich rausgeholt. Durch dich bin ich frei. Ich habe dich kennengelernt. Ich weiß, wie anders mein Leben ist seitdem. All diese Dinge. Und dann fängt an, die Motivation, die ich vielleicht von der Predigt habe oder von der Bibel selbst habe, fängt an, meine zu werden. Aber es ist nicht mehr so wichtig, ob mir das nochmal jemand sagt. Sondern ich fange an, es zu tun. Ich fange an, Mond zu sein. Ich fange an, zu reflektieren dessen, was Gott mir gibt. Ja, ein heiliges Leben gehört dazu. Ohne heiliges Leben hast du nichts zu reflektieren. Weil du wirst Gott nicht sehen. Gott wird nicht zu dir sprechen können. Versteht ihr, was ich meine? Sünde blockiert alles. Dem Demütigen, sagt Gott, gebe ich Gnade. Der sich beugt, der bekennt, Herr, ich bin schwach, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht. Und sei es 2 oder 3 Mal am Tag für dieselbe Sache. Es ist allemal besser, als sich damit abzufinden. Oh ja, ich habe halt hier eine Schwäche, ich kann das halt nicht anders. Das ist der Beginn des Todes, diese Einstellung. Die andere ist das Leben. Und so haben wir jeden Tag zu wählen. Warum bin ich hier? Bin ich hier, um mich mit meinen eigenen Problemen zu beschäftigen bis zum jüngsten Tag? Nein, ich bin nicht deswegen hier. Ich habe herausgefunden, dass wir eine Aufgabe zu tun haben. Eine ultimative Aufgabe. Eine Aufgabe, die wichtiger ist, als Lobpreismusik zu machen. Eine Aufgabe, die wichtiger ist, als das Mischpult zu bedienen. Eine Aufgabe, die wichtiger ist, als den Kinderdienst zu machen. Eine Aufgabe, die wichtiger ist, als Royal Ranger Mitarbeiter zu sein. Eine Aufgabe, die wichtiger ist, als hier zu predigen. Eine Aufgabe, die wichtiger als alles ist, was wir tun können, um Gemeinde zu bauen. In der altbewährten, traditionellen Form. Und diese Aufgabe heißt, Menschen zu Jüngern zu machen. Das beste System hierzu, die beste Möglichkeit, den besten Weg, den ich in meinen paar Jahren Christsein, und ich war sehr auf der Suche nach den besten Wegen dazu, gefunden habe, ist das Zellsystem nach dem Prinzip der 12. Es ist mit Abstand der beste Weg, den ich kenne, um den Jesus-Auftrag zu tun. Und um mir diese Frage zu beantworten. Glaubst du, dass jeder Christ Zellleiter sein soll? Ich glaube das. Glaubst du, dass das jeder kann? Ich glaube das. Glaubst du, dass das jeder will? Ich glaube das nicht. Nicht jetzt, noch nicht. Aber ich glaube, dass je mehr es tun Und je mehr andere das beobachten, die vielleicht jetzt eben heute nicht hier sind und die das vielleicht auch nicht so interessiert im Moment, die vielleicht ja, sich doch noch eher um sich drehen wollen, ohne dass sie das bewusst wissen, dass sie sehen, wie dein Leben sich verändert. Ich sehe unsere jetzigen Zellleiter, wir haben ja erst 4 oder mit der anderen Zelle 5, und ich sehe, wie sich deren Leben verändert. Ich sehe, wie sie reifen in Wochen, wie es andere in Jahren tun. Und ich sehe, wie Frucht entsteht, wie Menschen Jesus finden, wie Menschen zu Jüngern gemacht werden, in einer Zeit, von der ich 17 Jahre lang geträumt habe, dass es geht. In einer Echtheit und in einer Tiefe, die ich so nie vorher, weder hier noch irgendwo sonst gesehen habe. Ich bin viel gereist, um herauszufinden, was ist das Beste. Und ich freue mich sehr auf den Samstag. Ich freue mich, wenn wir das mitteilen können, nochmal in der konzentrierten Form, nochmal Dinge klarzustellen, Dinge auszulegen, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, sodass nichts mehr im Wege steht, dass wir hier wissen, wozu wir hier sind. Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, hineinzunehmen, diesen großen Auftrag zu retten. Mein dritter Punkt, unsere Prioritäten müssen stimmen. Alles hängt daran. Solange meine Prioritäten meine finanzielle Versorgung sind, werde ich nicht das tun, was ich tun sollte. Solange meine Priorität es ist, meine Hobbys zu frönen, meinen Sport zu tun oder Gitarre in der Gemeinde zu spielen, solange werde ich nicht das tun, worum es geht. All die Dinge können wir tun. Niemand verbietet sie uns. Aber wenn ich sage Priorität, gehören diese Dinge nicht auf Priorität 1. Sondern die Priorität 1 heißt, wir wollen Menschen für Jesus erreichen und sie zu Jüngern machen. Jetzt guckst du mal da. Der Dame mal hallo. Ah, okay. Hallo. Können Sie sich gerne noch einen Augenblick setzen hier. Das okay. Also, das Ziel Nummer 1 ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wenn ich das gemacht habe, das verwirrt mich jetzt. Jetzt bin ich neugierig. Ja, ich sehe das gerade. Ich muss gerade meine Gedanken wieder haben. Vielen Dank, was auch immer es ist. Grüß deine Mutter von mir. Okay, ich wiederhole. Die Prioritäten müssen stimmen. Das heißt, Ziel Nummer 1, Menschen zu Jünger zu machen. Und Dienst Nummer 1, eine Zelle leiten und meine 12 finden, in die ich mein Leben hineingießen kann. In der ich all das freisetzen kann, in diesen 12, was Gott dort hineingelegt hat. All das Potenzial, all die Segnungen. Und alle anderen Dienste, die ich eben genannt hatte, Rangers, Musikdienst, egal was, bis Hausmeisterei, Predigt, Opfer, all das muss dahin arbeiten. Wir sind keine Gemeinde mehr mit 100 Visionen, sondern mit einer einzigen. Eine einzige Vision. Und alles andere muss darauf hin zuarbeiten. Dann werden wir als Gemeinde stark sein. Dann werden wir für Gott Dinge bewegen, wo wir bisher nur von geträumt haben. Dinge sind im Geschehen, ihr Lieben. Ich habe einen Eindruck gehabt, ich habe ihn eben nicht gesagt, weil ich ihn mir für hier jetzt aufgeschrieben habe. Ich sah eine Kutsche mit 8 starken Pferden davor und ich sah, dass diese Pferde außerordentlich gut gepflegt, trainiert waren, ernährt waren. Ich sah, dass diese Kutsche in dem bestmöglichen Zustand war. Sie war geputzt und sie glänzte und sie war geölt und alles war perfekt. Doch diese Kutsche ist nie gefahren. Diese Kutsche steht in einem Gebäude, in einem Lagerschuppen vielleicht. Sie wird gepflegt. Wir beschäftigen uns mit dieser Kutsche. Aber nie zuvor durften die Pferde diese Kutsche tatsächlich ziehen, um ihr Ziel zu erfüllen, um Menschen zu einem Ziel zu bringen. Nie zuvor durfte die Kutsche das tun. Und ich glaube, dass Gott hier zu mehr als einer Person darüber spricht. Dass er dir sagt, du hast die Pferde. Ich möchte mal sagen, es ist der Heilige Geist. Es ist die Kraft. Du hast sie. Du weißt doch, dass du sie hast. Und du hast auch die Kutsche. Die Kutsche ist dein Leben. Das bist du selbst. Gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Vorbereitet, geheiligt, zubereitet für einen Zweck. Du spürst, es gibt keine andere Erklärung, warum du noch hier bist. Du spürst es. Du lenkst dich zwar immer wieder von dieser furchtbaren Frage ab, warum bin ich hier? Aber du weißt eigentlich, bist du da, um diese Kutsche zu fahren, um sie mit Menschen zu beladen und sie an ihr Ziel zu bringen, zu Jesus Christus, zum Kreuz, zur Rettung und dann weiter in den Dienst hinein, in ihre Lebensberufung hinein, dass sie selbst eine Kutsche führen, die sie dann bekommen vom Herrn. Reinhard Bunke sagte, die Gemeinde Jesu Christi ist kein Vergnügungsschiff, sie ist ein Rettungsboot. Wir sind diese Rettungsboote, die Jesus so dringend braucht in dieser Welt. Warum bin ich da? Warum bin ich da? Lies die Bibel aufgrund dieser Frage, weil das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Die musst du dir beantworten. Und dann fang an, Dinge völlig uninteressant zu werden. Dann sind kleine Keilereien in dem Gemeindedienst, den du gerade hast, die interessieren dich gar nicht mehr. Ob du jetzt im Bistrodienst in der Woche oder nächste Woche dran bist, das ist nicht mehr wirklich wichtig. Ob jetzt der Reinigungsdienst die Toilette vergessen hat zu reinigen oder nicht, das ist nicht mehr wirklich wichtig. Natürlich sollen wir unseren Dienst bestmöglich machen, da wisst ihr, bin ich ganz klar auch eingestellt. Aber es ist nicht mehr wirklich wichtig, wenn ich herausgefunden habe, wozu ich da bin. Nicht wozu mein Pastor da ist, nicht wozu der Evangelist X da ist, sondern wozu ich da bin. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Die ersten Christen wussten es, da gab es keinen Zweifel. Die wussten, worum es geht. Die haben es getan. Die haben in 70 Jahren die ganze damalige Welt mit einfachsten Mitteln evangelisiert. Gott ist gut und er will dich benutzen. Er will dich gebrauchen als Botschafter. Wir hören das so gerne. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Wir alle möchten gerne die Botschafterlimousine fahren. Oder darin gefahren werden. Aber tun wir auch das Werk eines Botschafters. Wenn Reinhard Bunke abgeholt wird in den afrikanischen Flughäfen von den Präsidentenlimousinen in der Regel, mit Tatütata, Polizeimotorrädern zum Evangelisationsfeld gefahren, dann sage ich, richtig, gut so. Wenn man diesem Mann einen Mercedes schenkt, brandneu hier in Deutschland von irgendeinem Unternehmer, das High-End-Modell, es gibt keinen teureren Wagen, den Mercedes herstellt, und sagt, und den sollst du benutzen. Oh, ich kann doch nicht, bin doch einfach Evangelist. Du benutzt den, du bist ein Botschafter Gottes. Dann finde ich da so viel Symbolkraft drin. Und gleichzeitig so viel Herausforderung. Müssen nicht alle Mercedes fahren, ja, also nicht jetzt falsch auslegen. Mir geht es darum, dass wir verstehen, wir sind Botschafter Gottes dem Stande nach. Lasst uns darauf hinarbeiten, auch dem Zustande nach solche zu sein und als solche erkannt zu werden. Nicht indem wir Leute dumm und dämlich predigen, sondern indem wir Zeuge des Lichts sind, indem wir kleine Monde sind, die einfach zu sehen sind und die dieses Licht weiterreichen in die dunkelsten Ecken, wenn es sein muss. Morgen habe ich so eine schöne Gelegenheit, danke Hildegard. Wir beide, und Jörg nehme ich noch mit, wir fahren zu einem Mann, der im Wachkoma liegt. Seit wie lange? Seit 2 Jahren, der nach einer schweren Krebsoperation dann nicht mehr aufgewacht ist. Und wir dürfen hinfahren, die Frau von diesem Mann, also ein Bankdirektor, wow, wir dürfen hinfahren und wir dürfen mit ihm beten. Die Frau wünscht es sogar. Was für eine Gelegenheit, ein kleiner Mond zu sein, oder? Sei das, dass der Mann morgen aufwacht, sei das, dass die Frau mehr über Jesus nachdenkt, was immer. Ich weiß nicht, ob er aufwacht. Ich weiß nur, dass wir dafür beten werden, dass er aufwacht. Amen. Und das hat Gott gesagt. Ich bin nicht verantwortlich für das Ergebnis. Ich bin verantwortlich, das zu tun, was Gott gesagt hat. Für alles andere ist Gott verantwortlich. Bin ich ganz entspannt. Habe ich keinen Druck. Wenn wir so anfangen, einfach mit Leuten zu beten in unserer Umgebung, die krank sind. Einfach entspannt. Sag, mein Gott heilt auch. Soll ich mal mit dir beten? Da stellst du dir die Frage nicht, weil du denkst, ja, was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn nichts passiert? Wartest du auf den Nächsten, mit dem du beten kannst? Amen. Amen. Hey, das ist wichtig, so ein Amen zu sagen, heißt, so soll es sein. Das ist dann für dich eine Unterschrift. Ja, Herr, ich mach's auch. Deswegen habe ich jetzt nochmal lauter nachgefragt. Okay, und jetzt möchte ich noch mit euch beten, und zwar ein Hingabegebet. Ich möchte jetzt keinen Aufruf machen. Ich möchte, dass wir das in unseren Herzen tun. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dass es zu deinem ist, wird, dann stell dich einfach vor deinen König Gott jetzt hin und lass diese Worte deine sein, die ich ausspreche. Und sag hinterher ein ganz, ganz lautes Amen dazu. Das ist dann deine Unterschrift unter dieses Gebet und damit machst du es zu deinem eigenen. Halleluja. Herr Jesus, ich ehre dich, dass du hier bist und dass du hier bist, nicht um einen Kuschelclub zu gründen, sondern um eine Missionsstation zu errichten. In dieser Stadt, in diesem Land, Herr, wo immer noch mehr als 90% der Menschen in die Hölle gehen, weil sie dich nicht finden, weil sie dich nicht angenommen haben, weil sie nicht wirklich von dir gehört haben. Herr, wir wollen kleine Monde sein. Wir wissen um unsere Schwachheit und wir haben vielleicht sogar Angst, das zu tun und dazu Ja zu sagen. Aber wir wissen, Herr, dass wir nicht einen Geist der Angst empfangen haben, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht, das heißt der Selbstdisziplin. Und in diesem Geist handeln wir jetzt und beten dieses Gebet. Wir entscheiden uns, Herr, das ist das Ende einer Scheidung, ein Entscheiden. Wir entscheiden uns dafür, Herr, deinen Weg zu gehen. Wir entscheiden uns dafür, auf das Zellsystem zuzugehen, um einen Weg zu finden, wie auch ich effektiv dein Reich bauen kann. Wie ich selbst ein kleiner Leiter, ein kleiner Hirte sein kann und Menschen zu dir führe und sie trainiere, sie zu Jüngern Jesu mache. Herr, hilf mir dabei, das zu tun. Ich nehme dein Wort dafür, weil du sagst, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Herr, und ich will, eigentlich will ich schon immer. Aber jetzt sage ich es dir, durch dieses Gebet, durch mein Amen nachher, sage ich dir, ich will. Ich will Jünger machen. Ich möchte diesen einen und einzigen Missionsauftrag tun. Den einzigen Auftrag, den du deinen Jüngern gegeben hast. Herr, ich möchte ihn nicht länger verwerfen, nicht davor weglaufen, ihn nicht anderen überlassen. Ich möchte diesen Auftrag. Ich möchte die Gefahren, die damit verbunden sind. Aber ich möchte auch all die Segnungen, die Salbung, die Zeichen und Wunder, die du dem immer hinzugefügt hast, die möchte ich erleben, Herr. Ich möchte heraustreten aus der Mittelmäßigkeit und hineintreten in einen Geist der Exzellenz, der Vortrefflichkeit, des Gehorsams dir gegenüber. Herr, ich möchte dir gehorchen bei allem, was du sagst. Und ich möchte nie wieder sagen, Herr, später. Ich möchte nie wieder sagen, Herr, das kann ich nicht. Ich möchte nicht mehr argumentieren mit dir, Gott. Ich möchte das tun, was du sagst. Ob ich mich dafür imstande fühle oder auch gerade, wenn nicht, ich möchte es tun, Herr. Weil ich weiß, du bist in den Schwachen mächtig. Und du hast die Torheit der Predigt, hast du erwählt, um Menschen selig zu machen. Herr, wir alle sollten Prediger sein in der einen oder anderen Weise. Hilf mir dabei, das zu sein und das zu tun. Herr, dieser Abend soll mein Leben verändern. Ich weiß, ich kann das nicht aus meiner Kraft. Und deswegen lege ich dir jetzt vor die Füße, Herr. Und ich bitte dich um alles an Kraft und Ausrüstung, was ich brauche. Ich bitte dich, dass du mich in vorbereitete Werke hineingeleitest. Nach Epheser 2, Vers 10, Herr, dass ich in vorbereiteten Werken, die der Vater vorbereitet hat, wandle. Dass du mir die Menschen zeigst, zu denen ich über dich reden soll, denen ich Gutes tun soll. Dass du mich führst von dieser Stunde an, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Wir ehren dich, Herr. Ich ehre dich dafür. Und ich sage Amen dazu. Amen. Halleluja. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Und so ihr, die ihr jetzt steht, ich sehe euch als echte Krieger. Als echte Krieger. Gott beruft uns manchmal auch mehrfach. Er ruft uns nämlich so lange, bis wir da sind, wo wir hingehören. Manchmal habe ich diese Entscheidung vielleicht schon mal getroffen, vielleicht auch schon mehrfach. Aber nimm sie so ernst wie noch nie vorher. Es ist die Entscheidung, die Gott nämlich ernst nimmt, wenn du sie ernst nimmst. Und ich wünsche euch eine mega starke Restwoche, viele Gelegenheiten, die Dinge auszuprobieren, die Gott dir sagt. Und ich hoffe, dass wir uns alle am Samstag wiedersehen, weil das soll ein richtig wichtig und guter Samstag sein. Um 14 Uhr, etwa bis 19 Uhr. Bitte, wenn ihr noch irgendwelche Leute trefft die Woche, sagt es ihnen weiter, weil es ist Sonntag, wie gesagt, vergessen worden, dass wir Samstag hier wirklich in starker Mannschaft zusammen sind und wirklich wissen, wie geht's weiter und wo geht's weiter. Gott segne euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zehtrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.